Wir feiern ja heute Pfingsten. Und das kriegt ja auch zumindest jeder Arbeitnehmer mit. Und ich habe gedacht, ich steige mal mit einer Frage an euch ein. Könntest du deinem Nachbarn, der dann weiß, okay, heute ist Pfingstfest irgendwie so, ja, und der Nachbar, der hat keine Ahnung vom Glauben, könntest du ihm erklären, was Pfingsten ist? Wunderbar. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, die jetzt auch was dazu sagen können. Aber stell dir vor, dein Nachbar weiß gar nichts vom Christentum. Da müsste man doch erstmal anfangen zu erklären, was ist denn das Heiliger Geist? Nun gut, auch auf die Gefahr hin, dass viele von euch das wissen und das auch erklären könnten, will ich das nochmal kurz sagen. Man könnte vielleicht sagen, Heiliger Geist ist eine besondere Form, in der Gott unter anderem existiert. Heiliger Geist ist Gott, sozusagen ein Teil von Gott, eine Form, wie Gott unsichtbar gegenwärtig ist, und zwar unter den Menschen und in besonderer Form in seiner Gemeinde, unter seinen Leuten und im Inneren seiner Leute. Gott selbst. Und das muss man sich immer mal wieder reintun, was das bedeutet. Das ist ja der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem die fernsten Galaxien kommen und der gleichzeitig die Liebe in Person ist. Mensch, stell mir doch mal mein Wasser hier hin, das habe ich vergessen. Das wäre super. Dankeschön. Wenn dieser Gott hier drin ist, glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Ein Stück von ihm in dir? Wenn du zum Glauben an Christus gekommen bist, dann ist das doch so. Aber das muss doch Konsequenzen haben. Das muss doch einen Unterschied machen. Stellt euch mal vor, Gott hier drin. Bei Gott ist Friede. In der Nähe Gottes ist Freude, eine tiefe Freude. In der Nähe Gottes, in seinem Inneren, in seinem Wesen, ist eine unglaubliche Liebe, Gelassenheit, eine Kraft, Leichtigkeit. Hey, wenn der in dir ist, das müsste doch so ein Stück in die Richtung gehen, oder? Und uns prägen. Tja, leider ist das ja nicht immer so, ne? Ich glaube, das wissen wir alle. Leider sind wir Christen oft so, stehen in gewaltigen Herausforderungen und Schwierigkeiten und brauche ich gar nicht aufzählen. Es kann in der Familie sein oder privat oder im Beruf oder ja sogar Verfolgung bedeuten für manche Christen oder Ukraine und Syrien und so weiter. Meine Güte, das sind auch Christen, aber auch alle Menschen dort haben einfach Leid. Und ob der Heilige Geist nur in uns ist oder nicht, macht das einen Unterschied? Leid muss man doch trotzdem ertragen. Und es macht was mit uns, auch innerlich, oder? Es wühlt doch auf, es macht einen fertig. Also ich kann von mir jedenfalls nicht sagen, dass, obwohl ich doch denke, ja, Gottes Geist ist in mir, ich kann von mir nicht sagen, dass in mir immer so die Liebe Gottes und die Eigenschaften Gottes so voll da sind. Als ich zum Glauben an Christus kam, da habe ich Gott sehr nah gespürt und ich war begeistert von meinem neuen Glauben und ja, vollkommen überzeugt und ich glaube, das hat man mir auch abgespürt. Und nach ein paar Monaten hatte ich riesige Zweifel und habe überlegt, ob ich aus dem Christsein wieder aussteige. Warum? Ehrlich gesagt, weil mich meine Mitchristen so genervt haben. Ich hab ihre Fehler so stark wahrgenommen und da war ein Riesenunterschied zwischen meinem hohen Anspruch von dem, was Christsein bedeutet, und den Fehlern der anderen. Meine eigenen Fehler habe ich natürlich nicht gesehen, war dann auch so. Aber jedenfalls, ich war auf einmal gar nicht mehr so begeistert, sondern ernüchtert und zweifelnd und enttäuscht. Wie kann das sein, wenn doch Gott in uns ist? Ich glaube, man darf sich den Heiligen Geist so vorstellen wie so ein Licht. Und dieses Licht kommt in unser Inneres, wenn wir uns für Christus öffnen und eine Vertrauensbeziehung zu ihm haben. Aber dieses Licht ist mal strahlend hell. Und Gott schenkt uns dann eine Riesenausstrahlung. Er in uns leuchtet so richtig, dass andere das auch irgendwie spüren. Und manchmal ist dieses Licht ganz klein. Und drumherum sind große Schatten, die drohen, das so ein bisschen zu ersticken. Das heißt nicht, dass das Licht weg ist, dass man den Heiligen Geist verloren hat. Aber versteht ihr, es gibt da ein Mehr und ein Weniger. Der Gemeinde in Jerusalem ging es auch mal so. Die hatten ja, die meisten jedenfalls von dieser Gemeinde, hatten ja das Pfingstfest erlebt. Und das, was danach kam, sie hatten erlebt, wie Gott wirkt und wie Kranke gesund wurden und wie Leute so gepredigt haben, dass ganz viele zum Glauben kamen und wie in der ganzen Stadt diese Gemeinde bekannt war, auch dadurch, dass sie einander geholfen haben, sich unterstützt haben und da so eine Atmosphäre der Liebe entstand. So ähnlich lesen wir es im Neuen Testament. Und dann bekamen sie auf einmal Gegenwind. Und zwar richtig, richtig heftig. Und ihre Leiter, Petrus und Johannes, wurden gefangen genommen und wurden ins Gefängnis gesteckt. Und am anderen Morgen kamen sie vor das sogenannte Synedrium, also das war die religiöse Führungsspitze Israels damals. Und dort wurden sie befragt und verbal gewaltig unter Druck gesetzt. Und man hat versucht, ihnen zu verbieten, im Namen Jesu zu predigen und so weiter. Die beiden haben sich nicht darauf eingelassen, mussten dann aber wohl oder übel freigelassen werden, weil die führenden Priester andernfalls mit einem Volksaufstand gerechnet haben. So, und jetzt kommen Petrus und Johannes zurück zur versammelten Gemeinde. Und die sind schon ganz schön entsetzt. Aber ich lese den Predigttext, Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, ist ein bisschen länger, aber ich mute euch das mal zu heute Morgen. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott: Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Und tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei und zeige deine Macht. Lass Heilungen und andere Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Am letzten Vers merkt man, die haben fast so etwas wie ein zweites Pfingsten erlebt. Wurden bedroht und hier steht, die hatten doch schon den Heiligen Geist, aber hier steht nochmal, nein, die wurden nochmal voll Heiligen Geistes und mutig. Und Gott wirkte wieder, ganz neu. Okay, der Reihe nach. Also die Johannes und Petrus kommen aus dem Gefängnis und die Gemeinde realisiert zum ersten Mal, wir werden bedroht und die Mächtigen sind absolut gegen uns. Und dann steht da der kleine Satz, darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Das Wort einmütig, auch vom Griechischen her, heißt, alle waren sich einig und alle beteten laut oder innerlich, alle standen hinter diesem Gebet, alle in der Gemeinde. Es hat also nicht nur ein besonderer Kern der Gemeinde gebetet, sondern die ganze Gemeinde. Ihr Lieben, wenn man mal zu Gebetsversammlungen einlädt, dann kommt eigentlich immer nur ein kleiner Kern. Das muss man einfach mal sagen. Hier betet die ganze Gemeinde. Die sind engagiert im Gebet und sich einig. Manchmal ist das nötig. Okay, und ja, manchmal ist es auch nötig, wenn die führenden Leute einer Gemeinde in Bedrängnis sind. Ja, Johannes und Petrus, die erwischt es als erstes. Okay, nicht jede Bedrängnis betrifft eine ganze Gemeinde. Aber das Beten gemeinsam hat eine große Wirkung. Das lesen wir ja auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Das heißt also, wenn du in Bedrängnis bist, dann brauchst du deine Schwester und deinen Bruder. Warum? Gott hat darauf eine ganz besondere Verheißung gelegt. Und dann bleib doch nicht allein, sonst bist du selber schuld. Das ist dann nicht Gottes Verantwortung, sondern deine. Wenn du dir niemanden suchst, mit dem du mal ganz ehrlich sagst, wie es dir geht, aber wenn ihr wirklich gezielt zusammen betet. Darauf steht eine besondere Verheißung Gottes. So, die Frage ist jetzt, was beten die Leute? Das ist nämlich auch nicht egal. Sie spüren die Bedrohung und man könnte ja sagen, das macht doch Angst. Ich war immer begeistert und auf einmal kommt da richtig Druck von oben. Und da könnte die Gemeinde doch jetzt beten, ach Herr, ja danke, dass du die beiden bewahrt hast, aber bitte, bitte, bitte bewahr uns jetzt in Zukunft. Das wird ja jetzt noch so weitergehen, wir werden ja immer Schwierigkeiten kriegen. Bewahre deine Gemeinde und hilf uns. Nee, so beten die nicht. Schauen wir uns das Gebet ein bisschen genauer an. Zunächst mal machen die sich klar, trotz ihrer auch emotionalen Situation, zu wem sie da reden. Ja? Vers 24, Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Warum ist das wichtig? Man kann beim Beten immer bei sich selber bleiben, bei seinem Anliegen. Wenn ich bete und hau mein Anliegen raus und bleib bei meinem Anliegen und dann sage ich Amen und dann gehe ich wieder. Erstens, was soll dann Gott denken? Ich nehme ihn ja überhaupt nicht wahr. Zu wem spreche ich da überhaupt? Manchmal spricht man eher zu sich selber und hat das Gefühl, ich muss irgendwo meine Not rauslassen. Ja, das ist ja richtig, aber zu wem? Wir Menschen vergessen das, gerade wenn man länger Christ ist. Man betet automatisch. Aber nein, sie machen sich bewusst, hey, ich habe ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber bist du, Gott. Und hier steht es ja, was ich vorhin schon angedeutet habe. Du bist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alle Galaxien und was weiß ich. Und zu dir beten wir, der die Macht hat, die größte Macht, die es überhaupt gibt. Zu dir beten wir. Gebet ist immer beziehungsorientiert. Und wenn ein Gebet nur anliegenorientiert ist, dann ist es oft gar kein richtiges Gebet. Es braucht das Gegenüber. Und wir Menschen brauchen das, dass wir uns selber das klar machen. Gott, zu dir komme ich. Daher hilft auch Anbetung oft, sich klarzumachen, hey, mein Gegenüber, Gott, und zu dir komme ich. So, und erst als sie sich das bewusst gemacht haben, dann bitten sie für ihre Schwierigkeiten. Und auch das ist interessant und überraschend. Sie zitieren dabei nämlich ein Bibelwort, einige Verse aus Psalm 2. Ich will das jetzt nicht alles nochmal lesen, aber das geht los. Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, so heißt es dann in diesem Psalm 2. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Und so weiter. Was heißt denn das, dass sie das jetzt beten? Das heißt doch, sie spüren, das geht gar nicht gegen uns. Was da an Bedrängnis los ist, an Bedrohung. Das geht gegen dich, Jesus. Die meinen nicht uns, die meinen dich. Sie haben dich verfolgt, sie haben dich ans Kreuz gebracht und jetzt geht deine Botschaft weiter durch uns und jetzt, zack, kommt dieser Widerstand wieder. Es ist derselbe Widerstand. Es ist die Auflehnung gegen dich. Es geht gegen dich, Jesus. Sag mal, bist du schon mal jemals auf die Idee gekommen, dass Schwierigkeiten und Gegenwind, den du hast, gar nicht dich meint, sondern Jesus? Dass da was gegen Jesus geht. Bitte nicht missverstehen, das ist gefährlich, was ich jetzt sage. Ich bin mir dessen bewusst. Denn zum Leben gehören ja immer Schwierigkeiten. Das ist normal, jeder hat das. Jeder hat auch mal Schwierigkeiten. Oder es gibt Schwierigkeiten, die schaffen wir uns selbst. Entweder dadurch, dass wir ewig so jammern und uns als Opfer fühlen, oder zum Beispiel dadurch, dass wir uns ständig überfordern oder so. Es gibt viele Schwierigkeiten, die macht man sich selbst. Und es geht überhaupt nicht darum, jetzt zu sagen, ja, das geht ja gegen Jesus und so. Das wäre eine völlig falsche, fromme Ausrede. Aber manchmal, ich sage bewusst manchmal, gibt es Situationen, da will uns Gott zeigen, du, was du da erlebst, das ist letztlich Widerstand gegen mich. Denn ich will dich gebrauchen und ich will dich segnen in deinem Dienst oder unter deinen Nachbarn oder dem, was du tust. Und da kommt Widerstand, manchmal auch, ich darf das ruhig so sagen, aus der unsichtbaren Welt. Und es tut so gut, dann zu sagen, Jesus, guck mal, das geht ja gegen dich hier. Das geht gegen dich. Und dann darf ich auch sagen, hey, du bist doch der, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist doch der Mächtige. Du wirst dich zeigen. So, nach dieser Erkenntnis beten die Leute weiter. Aber wie gesagt, sie beten nicht, bewahr uns doch und hilf uns doch und guck doch mal, wie arm wir dran sind oder so. Sondern, ich zitiere, höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Und nun gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft offen und mutig zu verkünden. Hilf uns dabei und zeige deine Macht. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Lass Heilungen und andere Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Worum geht's denen? Die werden bedroht und trotzdem geht es ihnen nicht zuerst um ihr eigenes, sondern ums Reich Gottes. Sie beten praktisch, dass das Evangelium von Jesus sich weiter ausbreitet. Sie beten darum, dass Menschen weiterhin zum Glauben kommen und der Widerstand nichts daran ändert. Sie beten jetzt erst recht. Hab mich schon gefragt, meine Güte, wenn ich meine Gebete so angucke, da ist eben doch auch das Private manchmal sehr im Vordergrund, muss ich ja zugeben. Mich gefragt, was motiviert mich denn wirklich? Und ich würde das gerne, diese Frage an euch weitergeben. Was motiviert dich? Dein eigenes Wohlergehen als erstes? Oder die Familie? Unsere kleine Welt? Dass da alles klappt? Und da gibt es ja immer mal Probleme und dann beten wir, dass Gott, dass es klappt und sowas. Und das sind ja durchaus Dinge, auch Gesundheit zum Beispiel oder so, die sind manchmal auch ganz schön existenziell. Und die Leute beten zuerst fürs Reich Gottes. Und es kann gut sein, dass die den Satz Jesu, den wir in der Bergpredigt nachlesen können, gekannt haben, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das andere fällt euch alles zu. Das kriegt ihr umsonst. Da braucht ihr gar nicht groß beten. Gott sieht das doch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und im Vater unser ist es ja ganz ähnlich. Jesus sagt vor dem Vater unser, so sollt ihr beten. Das Vater unser ist eine Anleitung zum Beten. Und was kommt da als erstes? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommt erst die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt zuerst Jesus, zuerst Reich Gottes. Ihr Lieben, ich glaube, wer das weiß und verinnerlicht, der betet anders. Er betet anders. Das ist eine andere Art von Beten. Das ist das Beten, was Jesus gelehrt hat. Zuerst das Reich Gottes. Und sie beten, dass sie ohne Hemmungen von Jesus erzählen können oder mutig. Es ist überhaupt mutig, was sie da überhaupt beten. Zeichen und Wundertaten und so weiter. Meine Güte, wer betet denn sowas? Mit sowas rechnet man doch schon gar nicht mehr, oder? Ehrlich? Ja? Gut. Schließlich hat Gott Himmel und Erde gemacht. Und wenn das wahr ist, dann darf man da, wo er wirkt, mit besonderen Dingen rechnen. Denn er ist doch Gott. Und nicht ein Mensch. Und er sprengt doch auch unsere Erfahrungen bisweilen. Und er sprengt unsere Möglichkeiten. Es ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Lasst uns Mut haben. Lassen wir uns anstecken von der Leidenschaft dieser Leute für sein Reich. Am Schluss steht dann da, als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Also sie erleben eine ganz starke neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe es schon gesagt, wie ein zweites Pfingsten. Da bebt sogar die Erde. Da kommt neue Kraft und neuer Mut. Die ganze Atmosphäre ändert sich. Die Schwere ist weg. Ohne Heiligen Geist kein vollmächtiger Dienst. Auch wenn du dich jetzt nicht als Evangelist siehst oder so. Auch wenn du vielleicht, was weiß ich, in der Hafenbande arbeitest oder in der Musik oder irgendwo dich einbringst oder einfach unter deinen Nachbarn auch ein Licht sein willst. Es wird alles nichts helfen und keine Frucht bringen ohne Heiligen Geist. Ohne dass in dir Christus sich zeigt nach außen. Ohne Heiligen Geist kein Gemeindewachstum. Ohne Heiligen Geist können wir alle unsere Aktivitäten auch in dieser Gemeinde vergessen. Ist alles schön, angenehm. Ohne Heiligen Geist hätten die Leute in Jerusalem entweder resigniert und sich damit abgefunden, dass da halt nur eine Bedrohung da ist, auch Verfolgung teilweise, richtig Druck und hätten dem nachgegeben und wären ängstlich geworden. Vielleicht wären sie Christen geblieben. Oder wenn sich das Ganze beruhigt hätte, hätten sie sich vielleicht ein angepasstes und langweiliges Christentum angewöhnt. Ein bürgerliches Christentum, würden wir heute sagen. Also es gibt ein Mehr und ein Weniger an Heiligen Geist. Und ihnen wird dieses Mehr geschenkt, und das Licht leuchtet wieder hell und da ist wieder Feuer da. Und das trotz der Bedrohung und in der Bedrohung und trotz der Schwierigkeiten. Die sind ja nicht einfach weg. Aber die Leute haben sich verändert. Und sie glauben wieder voller Mut daran, dass Christus sich durchsetzt und dass er die Macht hat. und dass er durch sie sein Reich bauen will. Das heißt, wenn Gott wirken will, dann verändert Gott zuerst uns. Dann verändert er nicht immer die Umstände, aber er verändert unser Herz. Dass der Geist, der ja schon in uns ist und manchmal so ganz klein nur noch glimmt, dass der wieder hell wird und wir Mut und Zuversicht bekommen. Gott gibt den Heiligen Geist nicht, damit wir schöne Erfahrungen machen und tolle Wunder erleben oder ganz ergriffen sind, zum Beispiel beim Lobpreis oder so. Entschuldigung, ihr wisst schon, wie ich das meine. Sondern er gibt den Geist, damit sein Reich gebaut wird, damit er wirken kann in dieser Welt, damit er durch uns leuchten kann. Er will durch uns leuchten und zwar auch durch dich leuchten, sodass andere es merken. Und so dürfen auch wir beten, ja Herr, heute ist Pfingsten. Wir nehmen das zum Anlass, ganz neu zu beten um deine Kraft, uns klarzumachen, du bist Gott. Nichts ist dir unmöglich. Sprich ein Wort und es verändert sich alles. Komm, erfülle uns mehr mit deinem Geist und lass unser Licht wieder gleißend hell werden und schenke uns eine neue Leichtigkeit. Denn es soll uns zuallererst um dich gehen und um dein Reich. Und das mittendrin, auch bisweilen in ganz schönen Schwierigkeiten. Aber es geht uns um dich und du wirst dich durchsetzen. Und zwar deshalb, weil dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit heute und in alle Ewigkeit. Amen.